Ja, als unser Herr da im Garten Gethsemane war und gebetet hat und den Kelch des Vaters angenommen hat, hat er, so heißt es in Hebräer 12, an die Freude gedacht, die vor ihm lag. Und eine dieser Freuden, die vor ihm lag, war, dass er eines Tages, nämlich genau heute, ein Volk haben würde hier in Eisenhüttenstadt, was ihn liebt und was ihm dient. Dafür nahm er das damals im Garten Gethsemane auf sich. Dafür ging er ans Kreuz, damit er Menschen haben kann, die freiwillig ihm ihr ganzes Leben hingeben, die freiwillig durch seine Liebe gezogen, von der du gerade gesungen hast, ihr Leben ihm hingeben, in seinen Dienst stellen. Und heute Morgen soll es darum gehen, um ein Bild, was uns die Schrift gibt, wozu wir berufen sind, nämlich Priester zu sein. Wir als Gemeinde sind berufen, Priester zu sein, ein Volk, was dem lebendigen Gott dient. Jesus ist dafür gestorben, um jeden einzelnen von uns zu Priestern zu machen. Möchte lesen, einen längeren Abschnitt aus 1. Petrus 2. 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Die Verse 1 bis 10. Und wer genau aufpasst, sieht, dass da zweimal was mit Priester drin vorkommt. Er schreibt Petrus: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist ein ganz, ganz tiefer Text und ich möchte ihn heute Morgen gar nicht auslegen, sondern einfach drei Gedanken daraus ableiten. Dieser Text sagt ganz klar, dass wir alle berufen sind, Priester zu sein. Das Priestertum, das aaronitische Priestertum, was in Israel gegolten hat, ist durch Jesus Christus abgeschafft. Und wir, jeder Gläubige, ist berufen, Priester zu sein. Und wir wollen heute Morgen nachdenken darüber, was das heißt. Und ich fand es total interessant, das Alte Testament zu durchforschen über Priester. Und da ist ein Vers, den Petrus hier zitiert, der ist in 2. Mose 19, Vers 6. Das war vor dem Bundesschluss am Sinai. Da hat Gott zum Volk gesagt: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das heißt, in Gottes Absicht für Israel war immer, sie sollten Priester und Könige sein. Und es ist ganz interessant, dass hier in diesem Vers im Alten Bund heißt, ihr sollt, also ein Gebot. Und ganz interessant, dass Israel es nicht geschafft hat. Sie haben es nicht geschafft, Priester und Könige zu sein. Spätestens 70 nach Christus ist der Tempel gefallen und seitdem gibt es keinen Priesterdienst mehr in Israel. Das heißt, durch Gebot hat Gott es nicht geschafft oder das Gebot hat es nicht bewirkt in Menschen, dass echte Priester gekommen sind. Aber dann total interessant, im Neuen Testament, im Neuen Bund, in Offenbarung 1, Vers 6, wird Jesus im Himmel angebetet und die Erlösten singen ihm zu: Du hast uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Das heißt, im Neuen Bund hat Christus, als er am Kreuz gestorben ist, uns als Gläubige zu Priestern gemacht. Es ist was, was er gemacht hat, was er geschaffen hat am Kreuz. Und das ist Gnade. Im Alten Bund, durch Gesetz, ihr sollt Priester sein, hat es nicht geklappt. Aber durch Gottes Gnade, ich habe euch am Kreuz zu Priestern gemacht, hat es geklappt. Und so ist Priester sein was, was wir annehmen dürfen als Geschenk, was Christus für uns gemacht hat. Und möchte heute Morgen, und je nachdem wie viel Zeit wir haben, wahrscheinlich drei Implikationen anschauen, was das heißt. Was bedeutet das konkret, dass wir Gott uns berufen hat als Priester? Also nochmal als Einleitung festzuhalten, jeder, der Jesus vertraut, jeder, der wiedergeboren ist, ist ein Priester vor Gott. Es gibt keine Priesterklasse mehr in der Kirche oder so. Luther hat ja dafür gekämpft, diese Wahrheit aus der Schrift darzustellen. Alle Gläubigen sind Priester. Luther hat 1520 geschrieben: Alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes und unter ihnen ist kein Unterschied, denn des Amts halben allein. Demnach, so werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht. Was aus der Taufe gekrochen ist, so schreibt Luther, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben. Also Luther lehrt ganz klar diese Wahrheit: Hey, jeder, der getauft ist, das heißt, der sich wirklich für Christus entschieden hat und das durch die Taufe besiegelt hat, der ist Priester. Er macht hier die Einschränkung noch, das war bei Luther so, die dürfen trotzdem nicht lehren und so, das haben dann die Pietisten später noch radikaler und ich glaube, also noch schriftgemäßer ausgelegt und sagen: Hey, nein, wir alle sind auch berufen zu predigen. Da war Luther noch nicht so weit, aber er hat es schon ganz weit gebracht, glaube ich. Also drei Implikationen unserer Berufung als Priester. Die erste Implikation ist in diesem Text aus 1. Petrus in Vers 4. Da ist es: zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Die erste Berufung für uns als Priester und was das ausmacht, Priester zu sein, ist, dass wir zu Gott selbst kommen können. Die Priester hatten eine ganz besondere Berufung. Der Stamm Levi, aus dem die Priester kamen, hat kein Erbe bekommen im Land Israel. Also das heißt, denen ist kein Teil des Landes zugetan worden. All die anderen haben irgendwie so ein Bundesland bekommen, jeder Stamm. Nur der Stamm Levi, der hat kein eigenes Territorium bekommen. Und Gott hat zu ihnen gesagt in 5. Mose 18, Vers 1 und 2, euer Erbe ist der Herr selbst. Das heißt, ihr habt nichts auf der Erde, woran ihr euch festhalten könnt. Ihr habt kein Territorium. Sie haben dann später schon noch Städte bekommen von den anderen Stämmen. Aber ihr habt kein eigenes Territorium, sondern euer Erbe will ich selbst sein. Das heißt, Gott selbst hatte die Priester gerufen: Hey, ich will, dass ihr mich so lieb habt und dass ihr euch so festmacht in mir, dass ich euer Alles bin, dass ich eure ganze Hoffnung bin, dass ich euer Erbe bin. Wie muss das für die ersten Nachfolger von Jesus ermutigend gewesen sein, zu wissen, ihr Erbe ist nicht auf dieser Welt, sondern ihr Erbe ist bei Gott. Für die ersten Christen und auch heute für Christen in Verfolgung heißt es ganz oft, wenn sie Jesus nachfolgen, dass sie ihr Erbe verlieren. Sie werden von ihrer Familie ausgestoßen und verlieren somit ihre ganze soziale Absicherung und ihr Erbe und ihr Land. Und so war es für die ersten Christen was ganz, ganz Besonderes zu wissen, okay, Gott selbst ist jetzt unser Erbe. Und auch David, der eigentlich kein Priester war, betet das im Psalm 16, Vers 5. Sagt er, der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Heißt, Priester zu sein, bedeutet, Gott als unser Erbe zu haben. Wir sind gemacht für ihn. Wir sind gemacht für seine Gegenwart. Priester waren Menschen, die abgesondert waren und für die Gegenwart Gottes gemacht wurden. Ich liebe Psalm 27, Vers 4, einer meiner absoluten Lieblingsverse, wo David betet: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist das Gebet eines Priesters, zu wissen, ich bin gemacht für die Gegenwart Gottes. Als Gott den Bund mit Israel schloss am Berg Sinai, dann nahm er Mose und die Priester und ich glaube 70 der Ältesten Israels mit auf den Berg. Und da heißt es, sie aßen mit Gott und sie sahen Gott. In 2. Mose 24. Das heißt, von Anfang an waren die Priester berufen, in der Gegenwart Gottes zu sein, ihn zu sehen. Und so sind wir heute berufen für die Gegenwart Gottes. Gott ruft uns in seine Gegenwart. Was bedeutet das, die Gegenwart Gottes? Wenn die Schrift davon redet, gibt es eigentlich zwei Auswirkungen oder zwei Bedeutungen von der Gegenwart Gottes. Die erste Bedeutung ist, Gott ist allgegenwärtig. Überall auf dieser Welt ist Gott. David selbst betet das im Psalm 139, den kennen wir alle, Vers 7 und 8. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Gott ist überall da. Seine Gegenwart ist überall. Diese Welt ist geschaffen von ihm und alles, jedes Atom zeugt letztendlich von ihm und er ist in allem. Das bedeutet nicht, dass alles Gott ist. Dieser Schrank ist nicht Gott, natürlich nicht. Ja, das wäre falsch. Aber Gott ist total in seiner Schöpfung drin. Gott zeigt sich durch die Schöpfung und Gott ist überall da. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Die uns ganz viel Trost geben kann in den Zeiten, wo wir eben nicht spüren, eben nicht merken, dass Gott da ist. Auch wenn wir ihn nicht fühlen, Gott ist hier. Doch dann gibt es auch noch eine andere Bedeutung der Gegenwart Gottes. Und das ist seine, nennt es sie, seine manifestierte Gegenwart Gottes. Also die Gegenwart Gottes, die sich in bestimmten Situationen, an bestimmten Orten wirklich zeigt. Zum Beispiel am Berg Sinai, als Gott den Bund mit Israel schloss, da rauchte der Berg wie Feuer und ganz viele Manifestationen. Oder als der Tempel von Salomo eingeweiht wurde, da kam Gott in der Rauchsäule runter. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber in meinem Leben habe ich immer wieder Situationen erlebt, wo ich einfach so wusste plötzlich, okay, wow. Jetzt ist Gott hier. Das ist so ein besonderer Moment, ein Gänsehautmoment, wenn man so will, wo Gott wirklich da ist. Weil es ist noch ganz klar, als ich in Gefangenschaft war in Nordafrika Und es war keine schöne, angenehme Zeit. Eines Abends in der Dunkelheit, in all meiner Angst und in allen Sorgen, die da waren, war Gott plötzlich da. Ich kann es nicht erklären, aber da war ein tiefer Friede und eine tiefe Freude und da war die Gegenwart Gottes spürbar da. Er war immer da gewesen. Ja? Aber in diesem Moment wusste ich, okay, er ist jetzt da, er ist jetzt bei mir. Und als seine Gegenwart wohnte im Heiligtum und im Tempel und die Priester Gottes waren berufen, ganz nah an dieser Gegenwart Gottes dran zu sein. Und wir als seine Kinder und als seine Priester sind berufen, ganz nah an seinem Herzen zu sein, ganz nah an seiner Gegenwart, in seiner Gegenwart zu sein und in diesem Bewusstsein zu leben, Gott ist da. Und dafür hat Gott uns geistliche, innere Sinne gegeben, um ihn wahrzunehmen. So wie wir unsere äußeren Sinne gebrauchen, indem wir tasten, indem wir sehen, indem wir schmecken, so haben wir einen inneren Menschen, der auch Sinne hat, der Gott wahrnehmen kann, wenn wir von neuem geboren sind. Und das Spannende, es gibt ja diese in der klassischen Schule diese fünf Sinne. Ich habe jetzt bei Wikipedia geguckt, inzwischen gibt es, ich weiß nicht, wie viele Sinne, also mindestens neun, aber die fünf klassischen Sinne sind ja Hören, Riechen, Schmecken, Sehen und Tasten. Und habe mal geschaut, all diese fünf Sinne habe ich gefunden in der Schrift, dass sie auf den inneren Menschen bezogen werden im Wahrnehmen auf Gott. Ich gebe ein paar Beispiele. Das Hören zum Beispiel sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 15, wer Ohren hat, der höre. Ja? Und das hat er in seiner Predigt gesagt. Und natürlich hatten die Menschen alle Ohren und haben gehört. Darum ging es nicht, sondern es ging darum, wer Ohren hat des Herzens, der höre. Wer offene Ohren hat, der höre. Gibt so ein Kinderlied, das heißt, ich bin von neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich kann Gottes Stimme hören. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Heißt, wir können mit unserem Herzen hören. Deshalb sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Wir können riechen mit unserem Herzen. Wie es glaubt oder nicht, 2. Korinther 2, Vers 14 und 15. Schreibt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Da meint ja Paulus nicht, dass wenn er predigt, irgendwie dann ein echter Geruch wie vom Deo zu seinen Zuhörern kommt, sondern dass da was kommt, was seine Zuhörer mit dem inneren Menschen sozusagen riechen und aufnehmen können. Schmecken. Ganz bekannt, Psalm 34, Vers 9, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Sehen im gleichen Vers. Gibt es noch einen Vers in Epheser 11, Quatsch, Epheser 11 gibt es gar nicht. In Epheser 1, Vers 18, als Paulus betet für die Christen in Ephesus. Und da betet er, dass Gott ihr die Augen ihres Herzens erleuchtet, damit sie wissen, was die Hoffnung ihrer Berufung ist. Und der fünfte sind Tasten. Habe ich mich schwer getan mit, aber habe eine Stelle gefunden, die zumindest in die Richtung geht. In Paulus Predigt in Athen in Apostelgeschichte 17, Vers 27. Dass die Menschen Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Also ich glaube, Paulus hält ja an, dass wir Menschen alle mit unserem Herzen versuchen zu tasten und zu sehen, wo ist Gott, wie ist Gott. Und diese Sinne unseres inneren Menschens, um Gott wahrzunehmen und zu erkennen, die müssen wir schulen und gebrauchen. Hebräer 5, Vers 14 redet von diesen Sinnen. Und der Schreiber vom Hebräerbrief redet davon, dass er den Hebräern halt Milch geben musste, weil sie der richtigen Reden noch unkundig waren. Und dann sagt er, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Das heißt, wir können wachsen in unserer Wahrnehmung, in unserem inneren Menschen, Gut und Böse zu unterscheiden und Gott besser kennenzulernen. Als Priester sind wir berufen, für ihn selbst vor seinem Angesicht zu wandeln, in seiner Gegenwart zu gehen. Und wenn wir das tun, dann macht uns das frei, davon ständig innerlich vor den Augen von Menschen wandeln zu müssen. Gott hat den Priestern extra gesagt, hey, ich bin euer Erbe. Ihr habt nicht wie die anderen ein Erbe hier im Land, sondern ich bin euer Erbe und ich will, dass ihr vor meinem Angesicht leben sollt. Das Gleiche sagte er zu Abraham. Er sagte, wandle vor meinem Angesicht. Und ich habe eine große Sehnsucht in den letzten Wochen, Monaten bekommen. Und das ist nicht innerlich vor den Augen von Menschen zu leben, sondern innerlich beständig vor den Augen Gottes zu leben, in seiner Gegenwart zu leben. Denn so oft passiert es mir, dass ich im Alltag denke, okay, der Mensch hat die Erwartung an mich da bei der Arbeit, der will das von mir und so. Und in so ein Hamsterrad kommen und eigentlich nur noch Erwartungen von Menschen erfülle. Und Jesus hat mit ganz klar dagegen gelehrt und gerade auch im religiösen Bereich, er hat immer davor gewarnt, hey, pass auf, dass du deine Frömmigkeit nicht ausübst vor den Augen von Menschen. Pass auf, dass du nicht betest, um gesehen zu werden. Weil dann wird dein Gebet, was eigentlich vor den Augen Gottes sein soll, wird ganz schnell eine Show vor Menschen, durch die du dich profilierst. Dein Fasten, was eigentlich Gottes Ehre suchen soll, wird dann dazu pervertiert, dass du die Ehre von Menschen suchst. Wenn du Geld gibst, was eigentlich Menschen helfen soll, kann ganz schnell pervertiert werden dafür, dass wir uns profilieren wollen und zeigen wollen, wie toll wir sind. Und Jesus hat davor gewarnt, dass wir, wenn wir beten, sollen wir das Zimmer zuschließen, Tür zumachen und zu unserem Vater gehen, der im Verborgenen ist und uns sieht. Das bedeutet, Priester zu sein. Und es ist eine Riesenwarnung für mich, dass Jesus das so klar gesagt hat. Hey, selbst gute geistliche Dinge können total pervertiert werden, total ins Falsche kommen und total vor den Augen der Menschen gelebt werden, obwohl sie eigentlich gemacht sind, vor den Augen Gottes zu sein. So erschüttert, letztes Jahr ist ein bekannter Prediger, ein bekannter Apologet, ich nenne seinen Namen nicht jetzt, aus Amerika ist gestorben. Und jetzt im Nachhinein, und der hat einen riesen Dienst weltweit mit ganz vielen Angestellten, Predigern, die alle fürs Evangelium eingetreten sind. Und jetzt im Nachhinein ist rausgekommen, was er alles mit jungen Frauen zu tun hatte und alles Mögliche über Jahrzehnte, während er nach außen hin ganz treu gepredigt hatte. Und jeder sagte, wow, was für ein Mann Gottes. Und ich glaube nicht, dass der das extra gemacht hat oder als er 20 war gesagt hat, okay, so will ich mein Leben leben. Ich lebe einfach diese zwei Welten oder so. Aber ich glaube, dass dieser Mann langsam, aber sicher auch im Dienst da reingekommen ist, das einfach vor den Augen von Menschen zu machen und nicht mehr vor den Augen Gottes, nicht mehr ein echter Priester zu sein. Gott will uns ganz für sich. Gott will, dass wir ihn mit unserem inneren Menschen sehen, wahrnehmen. Und dass es im Gebet um ihn geht, im Fasten um ihn geht, im Geben um ihn geht. Gott selbst ist unser Erbe. Das ist die erste große Implikation. Noch zwei andere kleine Dinge. Was bedeutet, zu Priestern berufen zu sein? Das zweite ist, wir haben eine Verantwortung für die Ehre Gottes. Priester waren oftmals in der Geschichte Israels die, die, wenn es gebrannt hat, aufgestanden sind. Als Unzucht war im Lager Israels, als die Israeliten mit ausländischen Frauen geschlafen haben, standen die Priester auf, ein Priester Pinhas, und er schlug und oder er stoch den Mann und die Frau und wendete so das Gericht Gottes ab. Das heißt, nicht, dass wir das heute machen sollen, so, aber er stand auf für die Ehre Gottes. Und so gibt es mehrere Situationen in der Schrift im Alten Bund, wo die Priester aufgestanden sind für die Ehre Gottes und gesagt haben, hey Israel, bis hierhin und nicht weiter. Was ihr macht, ist absolut falsch. Und eingetreten sind für den Tempel Gottes. Eifrig waren für Gott. Jesus selbst war eifrig für Gott. Eins der ersten Sachen, die er getan hat in Johannes 2, ist, den Tempel zu reinigen. Und die Jünger dachten daran, an die Schriftstelle, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Jesus hatte Eifer für die Ehre Gottes. Und so sollen auch wir Verantwortung und Eifer haben für die Ehre Gottes. Ich möchte mal zwei, drei Punkte nennen, wo wir Verantwortung haben von Gott. Wir haben Verantwortung für unsere Gottesdienste. Wenn wirklich jeder von uns Priester ist, hat auch jeder was zu geben. Gottesdienst vom Neuen Testament, Versammlung, heißt nicht, dass einer, so wie jetzt, hier vorne steht und predigt die ganze Zeit. Sondern es heißt eigentlich, dass jeder was mitbringt zu dem Gottesdienst, um die anderen zu erbauen. 1. Korinther 14, Vers 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Ich sage nicht, dass wir jetzt von heute auf morgen hier alles ändern müssen oder so. Aber, und ich fand das auch schön heute, einfach zu sehen, wie verschiedene Leute hier Gebete gebracht haben, Zeugnisse gebracht haben. Und ich glaube, da können wir noch drin wachsen, dass wir mit einer Verantwortung zum Gottesdienst gehen und sagen, hey, ich will auch was mitbringen. Ich will meinen Geschwistern dienen. Gottesdienste sind nicht gemacht, von der Schrift her, so eine One-Man-Show zu sein, also so eine Show von einem Mann, der vorne steht, sondern es ist eigentlich gedacht, dass wir uns gegenseitig erbauen, unseren Priesterdienst wahrnehmen. Eine andere Sache, wo wir Verantwortung übernehmen, ist für die Verlorenen, für das Lob Gottes in der Welt. Wir haben einen jungen Freund, ich glaube, der ist in Anfang 20, aus Ungarn. Und dieser Freund brennt für die Ehre Gottes. War jetzt gerade in Nubien, das ist in Ägypten und im Sudan, ein unerreichter Volksstamm. Und dieser junge Mann, der noch im Studium ist, brennt, wenn es so schön mit dem zu reden oder so, er brennt und sagt, hey, da ist dieser Stamm und keiner geht da hin. Wie kann das sein? Gott wird da nicht angebetet. Wir müssen da was tun. Wir müssen die Ehre Gottes aufrichten dort. Schön, ihn zu sehen. So ähnlich wie Paulus irgendwie, der auch dahin gehen wollte, wo die Ehre Gottes noch nicht war. Und er sagt, die Nationen sollen doch Gott preisen. Wir haben Verantwortung für die Ehre Gottes. Jetzt Verantwortung ja kein schönes Wort, das ist ja ja, eher negativ belegt, Verantwortung. Und es kommt ganz darauf an, wie wir auf Verantwortung draufschauen. Ist Verantwortung ein Gebot, was Gott uns gibt und was wir dann ganz aus eigener Kraft erfüllen sollen? Nein. Lass uns mal sehen, was Paulus schreibt, 1. Korinther 15, Vers 10. Da schreibt er über seinen Dienst. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, so Paulus, ja. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus sagt, ja, ich habe mich abgeplagt, abgemüht, aber eigentlich war ich das nicht, sondern es war die Gnade Gottes. Ja, ich habe Verantwortung übernommen, sagt er, aber eigentlich ist das alles Gottes Gnade. Und so ist es, wenn wir denken, dass wir alles selber machen müssen, bekommen wir die Gebote Gottes und sowas wie Verantwortung übernehmen total in den falschen Hals und denken, okay, oh, jetzt müssen wir uns abstrampeln. Das ist nicht gemeint damit. Es ist ungefähr so, wie wenn Mami zu dem kleinen Jungen sagt, so jetzt geh dir mal die Hände waschen und der Nutella und Motoröl und alles an den Händen hat. Und dann geht der kleine Junge, stellt sich dann einfach hin neben den Tisch und wäscht sich so seine Hände, ohne Wasser, ohne Seife, einfach so. Natürlich passiert da nichts. So. Aber wenn dieser kleine Junge zum Waschbecken geht, Wasser benutzt, Seife benutzt, vielleicht noch so einen Schrubber benutzt, dann klappt das mit dem Händewaschen. Weil es ist eigentlich nicht der Junge, der seine Hände wäscht, sondern es ist das Wasser und die Seife, was unsere Hände wäscht. Es sind nicht wir selber, die uns abmühen vor Gott, sondern es ist sein Geist, der uns befähigt. Gottes Wasser und seine Seife. Und Verantwortung übernehmen heißt eigentlich nur, okay, ich gehe zum Waschbecken, aber dann lasse ich Wasser und Seife seine Arbeit machen. Und dann wird das schon. Und so schreibt das Paulus. Er sagt, ja, ich habe gearbeitet, aber eigentlich nicht ich. Wasser und Seife haben es gemacht. Die Gnade Gottes hat es gemacht. Der letzte Punkt, mache ich ganz kurz. Priester waren auch berufen als Gesandte und als Lehrer. Immer wieder hat Gott die Priester im Alten Testament gebraucht, um das Volk Israel auch zu lehren. Malachi 2, Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Und Petrus greift das ja in dem Text hier auf. Er sagt, dass wir die Tugenden Gottes verkündigen sollen und lehren sollen. Wir sollen einander lehren als Priester. Kolosser 3, Vers 16 sagt das, dass wir einander belehren sollen. Da ist was Besonderes, wenn das Wort Gottes aus unserem Mund zu dem Ohr von einem Bruder oder einer Schwester geht. Gott hat da besonderen Segen draufgelegt. Dietrich Bonhoeffer schreibt das in seinem Buch Gemeinsam Leben. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort finden sollen im Zeugnis des Bruders in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder und die Schwester als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Da ist was Besonderes, was, wenn Gott da reingelegt hat, wenn wir Gottes Wort dem Bruder oder der Schwester zusprechen. Natürlich können wir und sollen wir selber die Bibel lesen und Gott begegnet uns da drin. Aber es ist besonderer Segen da drin, wenn wir es uns gegenseitig zusprechen. hab's oft erlebt in meinem Leben, dass ich bestimmte Wahrheiten eigentlich in der Schrift gesehen habe. Aber erst als ein Bruder mir das zugesprochen hat und gesagt, hey Simon, schau mal, hier steht dies und das. Warum leben wir das nicht? Lass uns das doch mal leben. Da wurde es lebendig in meinem Herzen. Gott liebt das, das Wort Gottes sozusagen durch den Kanal des Bruders zu uns gehen zu lassen und der Schwester, weil wir ein Organismus sind, weil wir einander brauchen. Wir brauchen einander, dass wir uns das Wort Gottes sagen, dass wir uns ermahnen und dass wir uns ermutigen. Wir sind gesandte Lehrer in der Gemeinde und auch in der Welt. Das ist der letzte Gedanke. Wir sind gesandt als Priester, diese Welt zu lehren. Das waren Jesus' letzte Worte in Matthäus 28. Da hat er uns gesagt, dass wir lehren sollen. Er sagt, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir sind berufen zu lehren diese Woche. Gibt ja diesen Satz, predige das Evangelium jederzeit, wenn nötig auch mit Worten. Ich finde den Satz nicht so gut. Ich bin damit einverstanden. Wort und Tat gehören total da zusammen. Aber Jesus hat nie gesagt, lebt einfach und Leute werden mich sehen, sondern Jesus hat gesagt, verkündigt mich, redet von mir, proklamiert, gebt das Wort Gottes weiter an diese Welt. Glaube, Römer 10, Vers 17, kommt aus der Verkündigung. Und deshalb sind wir berufen, als Priester auch diese Woche in diese Welt rauszugehen. Und da, wo der Heilige Geist mit uns ist und Türen öffnet, unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden das Wort Gottes zu reden. Vielleicht sind es Gespräche einfach, wo wir einen Satz sagen können, der einfach anders ist, der Wort Gottes bringt und der Leute zum Nachdenken bringt. Vielleicht schenkt es Gott auch, dass wir diese Woche ganz tiefes Gespräch haben und ganz viel von Jesus reden können. Wie auch immer, wir sind berufen, als Priester vor dieser Welt zu stehen und ihnen das Wort Gottes zu bringen. Amen.